Aber ich würde schon sagen, dass Steuern halt für die Demokratie entscheidend sind. Thomas Piketty hat in seinem Buch geschrieben, dass Steuern sozusagen das wichtigste Mittel überhaupt der Politik sind und wir nur damit eine Gemeinschaft schaffen können, die einen Ausgleich schafft im Kapitalismus.
Hallo und herzlich willkommen zu Alles, was Wissenschaft. In unserem Podcast geht es heute um die ziemlich vertrackte Frage, wie gerecht unser Steuersystem ist oder sein sollte, beziehungsweise welchen Zusammenhang es zwischen Steuersystem, sozialer Gerechtigkeit und dem Vertrauen in die Demokratie gibt. Und damit Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht gleich wieder abschalten, weil Sie denken, du lieber Himmel, was für ein Thema, das war mir schon immer nebulös, verspreche ich, es wird spannend. Ich habe einen tollen Gast, der absolut überzeugend und kundig erzählen kann, warum Steuern uns interessieren sollten. Um diese Frage zu klären, nehmen wir das Wortspiel im Namen unseres Podcasts Alles, was Wissenschaft, wieder einmal ganz wörtlich und schaffen Wissen mit Wissenschaft. Mein Name ist Heike Muss und mein Gast ist heute der Historiker Professor Dr. Marc Buggeln von der Europa-Universität Flensburg. Ihn werde ich all das fragen, was ich und hoffentlich auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schon immer über das Steuersystem, seine Entstehung und seine Bedeutung für unsere Demokratie wissen wollten und eigentlich nie so wirklich hinterfragt haben. Marc Buggeln, ich bin sehr froh, dass Sie sich die Zeit nehmen, mich und alle, die zuhören, schlauer zu machen.
Sehr gerne.
Im Jahr 2022 ist im Surkamp Verlag Ihre große Studie über Steuern und soziale Ungleichheit in Deutschland von 1871 bis heute erschienen, die den Titel Das Versprechen der Gleichheit trägt. Die Studie ist ja wahnsinnig umfangreich. 1000 Seiten geballtes Wissen. Wie lange forschen Sie eigentlich schon an dem Thema?
Seit ungefähr 2010, also jetzt gehe ich ins 15. Jahr.
Wahnsinn. Und ich nehme mal an, das klingt so, als sei die Forschung auch immer noch nicht abgeschlossen. Kann man so ein Thema überhaupt abschließen?
Man schließt es natürlich in gewisser Weise mit dem Buch ab, aber also da, wo man ein großes Buch geschrieben hat, kommen natürlich immer wieder Anfragen zu Podcasts, Interviews, kleineren Artikeln. Von daher schließt man das Thema nicht ab. Also meine Dissertation zum Geschichte der Konzentrationslager habe ich 2008 abgeschlossen und auch das hat mich bis heute nicht verlassen.
Wie auch so viele andere Themen. Aber wir sind ja heute beim Thema Steuern.
Ja.
Seit 2023 sind Sie an der Uni Flensburg Professor für regionale Zeitgeschichte und Public History und Direktor der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History in Schleswig. Als Sie angefangen haben, sich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, haben Sie ja sicherlich auch geschaut, wie in anderen Ländern Steuersysteme entstanden sind und wie sie funktionieren. Ist das deutsche Steuersystem eigentlich komplizierter als in anderen Ländern oder haben sich diese Systeme alle in etwa ähnlich entwickelt?
Also das moderne Steuersystem, wie wir es kennen, hat sich Ende des 19. Jahrhunderts weitgehend herauszubilden begonnen. Der moderne Steuerstaat ist wahrscheinlich älter, den kann man schon im 18. Jahrhundert deutlich beobachten. Und wenn man jetzt mal sagt, die Staaten, die in Westeuropa und den USA, Australien, Neuseeland sozusagen die ersten waren, die industrialisiert haben, dann hat sich in der Tendenz schon ein sehr ähnliches Steuersystem in allen diesen Ländern herausgeprägt. Und die beiden zentralen Steine, aus denen das meiste Steuersystem zusammengesetzt sind, ist halt eine Einkommensteuer und dann sowas wie die Mehrwertsteuer oder eine Form der Umsatzsteuer und Warenbesteuerung. Und das ist eigentlich in allen Ländern sehr ähnlich. Von daher ähneln sich die meisten modernen Steuersysteme schon erstmal grundsätzlich. Das deutsche Steuersystem ist sicherlich durchaus kompliziert, was aber sicherlich viel mit dem deutschen Regierungssystem zu tun hat. Und deutsche Steuergesetze sind in Teilen schon dicker als die von Nachbarländern. Aber so viel unterscheiden tut es sich denn doch nicht.
Und würden Sie denn sagen, dass Steuern in Deutschland eher ein Expertenthema sind oder gibt es auch ein breites gesellschaftliches Interesse an unserem Steuersystem? Also je komplizierter etwas ist, desto weniger wird ja dann eigentlich auch drüber gesprochen. Wann und von wem wird in Deutschland eigentlich über Steuern gesprochen?
Also in Deutschland ist es doch sehr eng auf drei Felder, würde ich sagen, beschränkt. Das sind zum einen in der Wissenschaft die Juristen und die Ökonomen. Und dann halt ein sehr kleiner Kreis von Politikern, die sich für dieses Thema interessiert. Und das sind dann doch die drei Gruppen, die schwerpunktmäßig darüber sprechen. Und ich bin als Historiker in einer sehr, sehr kleinen Runde von Historikern, die sich dafür interessieren. Und auch bei den Soziologen oder Politologen sind es doch sehr kleine Gruppen, die sich dafür interessieren. Demgegenüber sind es bei den Juristen und Ökonomen halt eine große Gruppe von Leuten, die sich dafür interessieren.
Dabei hat es nun tatsächlich ja eine große, große Relevanz für unser Gesellschaftssystem. Darüber sprechen wir gleich ja noch. Ich finde es schon erstaunlich, dass Steuern heute kein Thema mehr sind, das Menschen auf die Straße bringt. Ganz anders als in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo es noch Straßenkämpfe gab, weil Menschen für ein gerechtes Steuersystem auf die Straße gegangen sind. Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt tatsächlich zum einen an der Komplexität des Ganzen. Es ist ein sehr schwieriges Thema, das man sich dann doch sehr grob einarbeiten muss. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass gewisse Empörungsmöglichkeiten, die das Steuersystem früher geboten hat, weil es noch nicht so ausgefeilt war, weggefallen sind. Also heute ist es zum Beispiel ja relativ clever, dass wir alle erstmal Steuern zahlen, die wir Angestellte sind. Und dann einen vergleichsweise hohen Steuerbetrag zahlen und dann irgendwie Dinge danach geltend machen können und Geld wiederkriegen. Das ist, glaube ich, sehr clever, um Proteste zu verhindern. Früher war es halt so, dass man irgendwie erstmal sein Geld gekriegt hat und irgendwann am Ende des Jahres wurden dann Steuern fällig und man hatte das Geld gar nicht, was man da bezahlen sollte. Das ist heute natürlich sehr viel cleverer geregelt. Dadurch, dass es gleich vom Lohn abgezogen ist, weiß man eigentlich gar nicht, was man verliert. Und am Ende kriegt man Steuern zurück, wenn man seinen Lohnsteuerjahresausgleich macht. Das verhindert natürlich auch Proteste durchaus.
Dann steigen wir doch jetzt mal richtig ein. Sie haben als Historiker alles erzählt in Ihrem dicken Buch, wie Steuer- und Sozialstaat sich bis heute entwickelt haben. Sie starten in Ihrem Buch mit dem Jahr 1871. Warum genau 1871?
Naja, ich starte im Buch nicht so wirklich damit, sondern das steht nur auf dem Titel drauf. Also ich gehe schon bis ins 15. Jahrhundert auch im Buch zurück. Ich starte mit 1871, weil das halt die Vereinigung zum Deutschen Kaiserreich ist. Also es gibt ein geeintes Deutschland und das schafft natürlich auch gewisse Anreize zur Vereinheitlichung des Steuersystems. Und deswegen fange ich da mit der genaueren Analyse an, aber ich gehe deutlich weiter zurück auch im Buch.
Und wie kam jetzt die Idee der sozialen Gerechtigkeit zusammen mit dem Steuersystem? Wie ist das entstanden, diese Idee?
Also ich hatte die DIS geschrieben und dann musste eine Habilitation geschrieben werden. Und dann fragt man sich, also die Habilitation qualifiziert ja nur noch für eine Professur. Woanders braucht man eigentlich diese Arbeit nicht. Und dann muss man sich schon fragen, welches Thema ist eigentlich so groß und bedeutsam, dass mir das hilft, auf eine Professur zu kommen. Und was finde ich selbst ein spannendes Thema? Und ich hatte immer ein gewisses Faible für Wirtschafts- und Finanzgeschichte. Und dann hatte ich halt geguckt, ja, Wirtschaftsgeschichte gibt es schon, viele große Überblicke, Bankenwelt und sowas auch. Aber Steuerpolitik wurde noch nicht viel gemacht. Gerade zur Bundesrepublik gibt es da eigentlich praktisch gar keine historischen Arbeiten drüber. Und dann hatte ich gedacht, ja, das könnte ein interessantes Thema sein. Aber sozusagen so ganz technisch fand ich das halt uninteressant, sondern es interessierte mich, wie Steuern ja soziale Ungleichheit verhandeln und wie sie auch Verhältnisse von sozialer Ungleichheit verändern können. Das war halt einfach das, was mich an Steuern interessierte.
Und da war tatsächlich das Jahr 1871 ja eine wichtige Wegmarke, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also es bis dahin gab es ja keinen Zentralstaat in Deutschland. Also bis dahin hatten einfach die Länder ihre, also die Bundesstaaten hießen sie ja damals, ihre Steuern. Also Bayern hatte ein Steuersystem, Baden-Württemberg hatte ein Steuersystem, Baden hatte ein Steuersystem, Preußen hatte ein Steuersystem. Und es gab sehr unterschiedliche Steuersysteme. Und 1871 musste dann halt auch ein Zentralstaat finanziert werden. Und erstmal war die zentrale Aufgabe des Zentralstaats die Finanzierung des Militärs. Und dadurch wurde jetzt ein neues Steuersystem nochmal geschaffen. Also es brauchte ein zentralstaatliches Steuersystem. Und die Verabredung 1871 war dann, dass dem Zentralstaat nur die Zölle und die indirekten Warensteuern zustehen. Und für Fragen der sozialen Gerechtigkeit ist natürlich zentral, dass sowohl Zölle wie Warensteuern halt in der Tendenz regressiv sind. Das heißt, sie belasten arme Menschen stärker als reiche Menschen, weil sie halt Waren des täglichen Gebrauchs verteuern. Und die meisten Menschen, die wenig Einkommen haben, einen größeren Teil ihres Einkommens für Waren ausgeben des täglichen Gebrauchs. Und dadurch war sozusagen dem Reichstag als dem demokratischen Gremium des neuen deutschen Kaiserreichs nur die Möglichkeit gegeben, Steuern zu erhöhen, die gleichzeitig eigentlich die soziale Ungleichheit verstärken. Und das war sozusagen der Beginn dieses neuen Systems. Also wenn die SPD jetzt als sozialdemokratische Kraft im deutschen Kaiserreich Macht gehabt hätte, dann hätte sie im Deutschen Kaiserreich nur die Macht gehabt, eigentlich Steuern zu erhöhen, die für die Arbeiterschaft nachträglich waren.
Ja, wie wurde das Thema denn dann verhandelt? Also wer hat über soziale Gerechtigkeit damals gesprochen?
Das Kaiserreich war dann ja eine komplexe Angelegenheit. Da wurde viel drüber gesprochen. Also das war eigentlich mit eines der zentralen Themen des Kaiserreichs, wie diese Steuergerechtigkeit verhandelt werden kann und wer welche Steuern bezahlen muss. Weil es war ja so, die Bundesstaaten hatten halt ihre eigenen Steuersysteme und die Einkommensteuer oder auch Vermögensteuer und sowas wurden halt alle von den Bundesstaaten erhoben. Aber mit der Aufrüstung brauchte halt der Zentralstaat immer mehr Geld. Also gerade dann ab Ende des 19. zum Übergang zum frühen 20. Jahrhundert, als immer mehr schon auf den Ersten Weltkrieg hinauslief und die Aufrüstung immer teurer wurde, also gerade auch die deutsche Flottenpolitik, verschlang unmäßige Summen. Und die Konservativen im Reichstag wollten halt weiterhin, dass das alles nur durch regressive Steuern und Zölle finanziert werden, die halt die ärmeren Menschen belasten. Aber das wollten die Sozialdemokraten nicht und Teil der Liberalen auch nicht. Und von daher musste darüber dann sehr umfassend drüber verhandelt werden. Und zunehmend war es halt so, dass zumindest ein Teil der Liberalen dann auch nicht mehr wollte, dass das nur über regressive Steuern finanziert wurde. Deswegen wurde dann ab der Jahrhundertwende immer stärker darüber debattiert, ob nicht auch direkte Steuern wie die Einkommensteuer oder Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer in die Hoheit des Reiches fallen sollten. Und die erste große Veränderung ist dann, dass 1906 eine reichsweite Erbschaftssteuer eingeführt wurde, die dann halt vom Reich erhoben wurde und auch an das Reich gegeben wurde. Dagegen gab es lange Widerstand der Konservativen, aber weil die Aufrüstung halt so vordringlich angesehen wurde, war dann die Erbschaftssteuer halt die erste Steuer, die in die zentralstaatliche Hoheit fiel.
Also war Hintergrund dieser Steuer eher eine haushaltspolitische Idee als die Idee der sozialen Gleichheit?
Nein, die Idee der sozialen Gleichheit war schon zentral, weil natürlich diejenigen, die sagten, wir brauchen eine direkte Steuer für das Reich, natürlich mit sozialer Gleichheit argumentierten, meinten, man kann die Aufrüstung jetzt nicht nur auf dem Rücken der Arbeiterschaft und der Bauern irgendwie austragen, die diese Konsumsteuern zahlen, sondern die Reichen sollen auch einen Anteil an der Aufrüstung zahlen und das sollen sie durch die Erbschaftssteuer tun. Dass das sich aber durchsetzen ließ, war nur möglich, weil für die Konservativen die Aufrüstung halt so zentral war und sie dann bereit waren, aus ihrer Sicht diese Kröte zu schlucken und eine Reichserbschaftssteuer erstmal zu akzeptieren. Ohne den Druck durch die Aufrüstung wäre das wahrscheinlich nicht möglich gewesen.
Und wie haben sich die Steuerlast und die Verteilungsgerechtigkeit dann in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik verändert?
Es war dann ja erstmal so, dass der Krieg kam und der Krieg war natürlich unglaublich teuer. Krieg, gerade große Kriege sind wahnsinnig teuer und belasten das Budget natürlich erheblich. Deutschland hat den Krieg erstmal sehr stark durch Anleihen finanziert. Also es gab Kriegsanleihen, die alle Leute kaufen konnten, wenn sie glaubten, dass Deutschland den Krieg gewinnt und dann die Hoffnung hatten, dann diese Kriegsanleihen verzinst dann nach dem Krieg wiederzukriegen. Das ist in der Tendenz halt auch keine besonders gerechte Art, den Krieg zu finanzieren, weil man halt dann ja auch den Leuten dann nach dem Krieg dann mehr Geld geben würde, die halt das Geld haben. Halt nicht irgendwie jetzt die Reichen schon von vornherein stärker durch höhere Einkommensteuer oder Erbschaftssteuern zu belasten. Das fand halt nicht statt. In Großbritannien und den USA war es anders. In Großbritannien und den USA wurde der Einkommensteuerspitzensatz im Ersten Weltkrieg deutlich erhöht. In den USA stieg er beispielsweise von 7% auf 77%. Also wir hatten vor dem Ersten Weltkrieg war der Einkommensteuerspitzensatz überall in der Welt unter 8%. Und das veränderte jetzt der Erste Weltkrieg. In den USA stieg der Spitzensatz auf 77%, in Großbritannien auf 42%. Aber Deutschland ist dem nicht gefolgt, sondern hat halt ganz lange erstmal den Krieg durch diese Anleihen finanziert. Und dann ab 1917 wurden halt bestimmte Vermögensteuern erhoben, die dann schon von den Reichen genommen wurden, weil der Krieg halt nach wie vor so teuer war, dass die Anleihen dann nicht mehr ausreichen. Und vor allen Dingen hat die Bevölkerung immer weniger Anleihen gezeichnet, weil die Hoffnung, dass Deutschland den Krieg gewinnen würde, halt zunehmend sank. Das war jetzt erstmal der Ausgangspunkt. Also SPD und Liberale haben schon weiterhin immer höhere Einkommensteuer und Ähnliches gefördert, wie das Beispiel USA oder Großbritannien. Und das veränderte sich dann natürlich mit der Weimarer Republik. 1918, 19 nach der ersten Wahl kam eine Koalition aus SPD, Christlichen Zentrum und der DDP, also den Linksliberalen könnte man sagen, dann an die Macht. Und die machten dann eine große Steuerreform, die sich halt an Großbritannien und den USA orientierte. Und jetzt deutlich progressivere Steuern, also Steuern, die Reichen stärker belasteten als die Armen, einführten. Also die Einkommensteuerspitzensatz wurde auf 60% gesetzt, die Erbschaftssteuer wurde deutlich erhöht und auch eine Vermögensteuer wurde eingeführt. Und dadurch wurde das Steuersystem in Deutschland nun deutlich sozial ausgleichender als zuvor.
Und konnte man denn danach dann merken, dass soziale Spannungen weniger wurden?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, das immer so eins zu eins, weil natürlich das gesellschaftliche Klima ja nicht nur von dieser Frage bestimmt wird. Also eigentlich rechnete man ja damit, dass Deutschland schon 1919, 1920 auseinanderbrechen würde und entweder eine rechte Regierung rankommen würde, die sozusagen die Demokratie abwickelt oder es halt zur Bolschewisierung Deutschlands kommen würde. Und das ist nicht passiert. Von daher könnte man argumentieren, dass natürlich dieses gerechte Steuersystem vielleicht schon dazu beigetragen hat, dass die Konflikte eine Zeit lang stillgestellt werden konnten oder zumindest beruhigt werden konnten. Es gab dann ja immer eine Phase, die eine gewisse Stabilität hatten, aber die Inflation 1923 hat es natürlich dann auch nicht leichter gemacht. Und spätestens dann mit der Weltwirtschaftskrise 1930 nahm die Krise halt ihren Lauf, die dann zum Nationalsozialismus geführt hat. Aber es ist sehr schwierig einzuschätzen, was das Steuersystem jetzt dazu beigetragen hat oder nicht. Es war auf jeden Fall auf Seite von Konservativen und Nationalsozialisten erstmal verhasst und galt als deutlich zu hoch und deutlich zu umverteilend. Aber ob das der wesentliche Konfliktpunkt ist, dürfte man eher ausschließen.
Inwieweit haben denn die Nationalsozialisten dann ihre politischen und ideologischen Ziele ins Steuersystem übersetzt? Also was waren deren Schritte? Ich weiß nicht, ob man da von Reform reden kann oder Veränderung.
Ja, Also das Interessante ist, also Hitler hat bis 1933 eigentlich immer hauptsächlich von Steuersenkung gesprochen und gesagt, dass das Steuersystem zu hoch ist, Deutschland enteignet wird und das ja dann alles natürlich immer in die Versailler Vertragszahlungen gesteckt wird. Von daher haben die Nationalsozialisten das Steuersystem schon sehr massiv kritisiert bis 1933, legten eigentlich mit dieser Kritik nahe, dass sie, wenn sie an die Macht kommen würden, deutlich Steuern senken würden. Hitler hat in einer Rede aber schon vor 1933 gesagt, dass das vielleicht nicht der Fall sein könnte. Und seine Begründung war dann, wenn wir jetzt die Steuern senken würde, dann würde ja Deutschland auf den Märkten sozusagen konkurrenzfähiger als die Briten. Und wenn man dann große Erfolge hätten und den Briten Marktanteile wegnehmen würden, dann würden die Briten ja Deutschland überfallen und Deutschland unterjochen, weil sie das stärkere Militär hätten. Und dagegen müsste man sich sozusagen vorsehen. Und deswegen wäre es vielleicht notwendig, doch erstmal die Steuern nicht zu senken, weil man halt das Militär bezahlen müsste. Und das war natürlich dann das, was passierte. Zentrales Ziel von Hitler und der NSDAP-Führung war die Aufrüstung. Und die Aufrüstung musste finanziert werden. Von daher blieben die Steuern hoch. Die einzige Gruppe, für die Steuern dann 1933 gesenkt wurden, war die Landwirtschaft. Aber für die Industrie gab es keine Steuersenkungen, sondern gerade Unternehmenssteuern wurden dann ab 1934 sogar leicht angehoben. Die Aufrüstung führte halt dazu, dass die Wirtschaft sehr schnell wieder ausgelastet war. 1936 war Vollbeschäftigung erreicht und der große Vorteil für die Wirtschaft war, sie hatten sehr hohe Auftragszahlen, hatten sehr gute Auftragseingänge. Und es war Vollbeschäftigung und trotzdem wurden die Löhne halt von den Nationalsozialisten auf dem Krisenniveau der Weimarer Republik festgesetzt. Das heißt, normalerweise würde es halt bei nahezu Vollbeschäftigung zu deutlichen Lohnsteigerungen kommen. Die kamen aber nicht, weil die Nationalsozialisten einen Lohnstopp verhängt hatten. Das heißt, die Unternehmen machten riesige Gewinne, die Löhne stiegen nicht. Und sie mussten halt nur einen Teil mehr durch Steuern abgeben. Aber das war deutlich geringer als alles, was vorher war. Und wir können deutlich sehen, dass der Einkommensanteil der Top 1%, was insbesondere Firmeneigner sind, von 1933 bis 1938 deutlich ansteigt. Also es gibt zwar mehr Umverteilung durch Steuern, aber im Vergleich zu den riesigen Rüstungsgewinnen, die die Unternehmen macht, ist dieser Steueranteil dann doch recht klein.
Und nach Kriegsende, wie ging es dann weiter? Welche Rolle spielte das Steuersystem beim Wiederaufbau?
Im Zweiten Weltkrieg war es dann wieder so, dass die Briten und die Amerikaner die Einkommensteuer und auch Vermögens- und Erbschaftssteuer deutlich mehr erhöhten, als das NS-Deutschland getan hat. Also wir hatten in Deutschland am Ende des Krieges mit Zuschlägen hatten wir einen Spitzensteuersatz von vielleicht 60% in der Einkommensteuer. In den USA und Großbritannien lag der bei 95 beziehungsweise 98%. Und auch bei den Erbschaftssteuern waren die Sätze in den USA und Großbritannien deutlich höher. Die Folge war, dass als Deutschland 1945 durch die Alliierten dann besetzt wurden, die Steuern deutlich erhöht wurden. Also der Spitzensteuersatz in Deutschland lag dann auch bei 95%. Das galt noch bis in die 1950er Jahre, aber ab etwa 1948 geriet das unter zunehmende Kritik von Ludwig Erhard, aber auch von der CDU und der FDP insgesamt. Die kritisierten diese hohen Steuersätze und versuchten sie schon zu senken. 1948 wurde ein erster Versuch unternommen. Der war aber nicht erfolgreich und scheiterte am Veto der Alliierten. Die Folge war halt, dass man sich dann auf eine andere Politik verständigte, nämlich dass große Steuerausnahmen für Konzerne verabschiedet wurden, die halt Steuerfreibeträge erhielten, wenn sie investierten. Und darüber dann halt so ein Schlupfloch gefunden wurde, dass Investitionen von Unternehmen möglich wurden und darüber dann Steuerausnahmen gebildet wurden.
Können Sie das noch mal etwas ausführlicher sagen, wieso die Alliierten da ihr Veto eingelegt hatten? Was hat die gestört?
Die Alliierten gingen davon aus, dass Deutschland als Verlierernation genauso hohe Steuern zahlen sollten wie sie selbst, weil Großbritannien und die USA halt auch viel Geld für den Krieg ausgegeben hatten und jetzt auch für den Wiederaufbau Deutschlands ja teilweise mitzahlten oder dann dort vor Ort waren. Und deswegen wollten sie ihrer einheimischen Bevölkerung zahlen, dass die deutschen Reichen genauso hohe Steuern zahlen wie sie. Und deswegen war man gegen eine Steuersenkung in Deutschland.
In den 50er Jahren war die Bundesrepublik ja noch weitgehend schuldenfrei.
Genau, die Deutschen hatten das Glück, dass ja mit dem Londoner Schuldenabkommen die Schulden des Dritten Reiches bei den anderen Nationen erstmal nicht zahlungsnotwendig wurden, also dass die Schulden von Deutschland ausgesetzt wurden, damit Deutschland wieder aufgebaut werden konnte. Und dadurch hatte Deutschland das Glück, als Kriegsverursacher dann eine geringere Schuldenlast zu haben als beispielsweise Großbritannien, was durch den Krieg hochverschuldet war. Hatte Deutschland das große Glück, dass die Alliierten, um den Wiederaufbau Deutschlands zu gewährleisten und Deutschland nicht in einen nächsten Krieg zu treiben durch Armut oder sowas, Deutschland dann praktisch schuldenfrei in den 1950er Jahren war und eine sehr geringe Staatsverschuldung hatte. Und ab den 1950er Jahren haben die Alliierten dann mit dem Koreakrieg, wo sie dann deutsche Lieferungen auch benötigten, dann auch das Veto gegen Steuersenkungen aufgegeben. Und der deutsche Spitzensteuersatz wurde dann relativ schnell irgendwie von über 90% auf 58% abgesetzt bis 1961. 58% ist heute immer noch hoch als Einkommensteuerspitzensatz, aber unter den OECD-Nationen war Deutschland damit im unteren Drittel bei den Steuersätzen angelangt. Weil in den USA und Großbritannien die Steuersätze bei der Einkommensteuer noch bis in die 1970er Jahre deutlich höher waren als in Deutschland.
Mit den 70er Jahren stieg ja dann auch die Staatsverschuldung. Wie kam es dazu?
Das hat sicherlich viel mit dem Ausbau des Sozialsystems zu tun. Also der erste große Schritt war 1957 die Rente und die Anpassung der Rente, die sozusagen indexiert war und dann mit den Lohnen sozusagen mitstieg. Das war der erste große sozialpolitische Einschnitt. Bis dahin waren Rentner in Deutschland extrem arm. Also als Rentner lebten auch Leute der Mittelschicht dann eigentlich am Existenzminimum. Und mit dieser Einführung der dynamischen Rente veränderte sich das deutlich. Und in den 1960er Jahren wurde dann das deutsche Sozialsystem wirklich deutlich ausgebaut mit Krankheitsvorzahlungen, mit Arbeitslosengeld. Da ist viel passiert, um ja die Mehrheit der Menschen gegen die Unglücksfälle, die einem passieren konnten, irgendwie deutlich abzusichern. Seitdem hat Deutschland wirklich ein sehr umfassendes Sicherungssystem, aber das war natürlich auch teuer. Also das kostete was und die Kosten stiegen dann relativ schnell auch für dieses System. Parallel wurde die Bundeswehr dann wieder aufgebaut, Militärkosten kamen hinzu, aber die sind im Vergleich zu früheren Jahrhunderten oder auch Ende des 19. Jahrhunderts, machen die Militärkosten nun deutlich weniger aus als also im 19. Jahrhundert. Sondern der Schwerpunkt der Ausgaben geht jetzt deutlich ins Sozialsystem und in den 60er Jahren wird das Sozialsicherungssystem in Deutschland deutlich ausgebaut, während die Steuern eigentlich weitgehend konstant bleiben. Also es sind vergleichsweise wenig große Steuererhöhungen gemacht worden, sondern die Steuerlastquote bleibt relativ konstant und wächst halt mit dem Ansteigen des Bruttoinlandsproduktes mit, aber die Ausgabenseite wächst stärker und dadurch kommt es dann halt zur Staatsverschuldung. Und die ist dann Ende der 1960er Jahre auch unter Erhard schon stark angewachsen, sodass das dann langsam wirklich erstmalig in der Bundesrepublik ein größeres Thema wird, wie hoch die Schuldenlast ist. Und dann kommt ja 1969 das erste Mal eine Koalition unter SPD-Führung, also die SPD-FDP-Koalition unter Kanzler Willy Brandt ran. Und die SPD hatte eigentlich versprochen, das Steuersystem in der Richtung umzubauen, dass fortan die Reichen mehr zahlen sollten und dagegen die Arbeitsbevölkerung entlastet werden sollte von den Steuern, weil die Mehrwertsteuer war schon relativ hoch. Durch die Inflation oder durch das Wirtschaftswachstum sind halt viele auch Arbeiter in die höheren Steuerklassen gekommen. Das hat bei den Gewerkschaften Proteste ausgelöst. Deswegen war eigentlich das Versprechen, wir bauen das jetzt noch deutlich um und entlasten einfache Arbeitnehmer und die Spitzenverdiener sollen mehr zahlen. Wir wollen höheren Einkommensteuerspitzensatz, wir wollen die Vermögens- und Erbschaftssteuer erhöhen. Das war ein Versprechen, mit dem die SPD angetreten war. Aber sie war natürlich in einer Koalition mit der FDP, die dem eher skeptisch gegenüberstand. Und von daher waren da schwierige Gespräche in der Koalition. Und dann kam halt neben diesen Streitpunkten noch dazu, dass dann halt 1973 die Ölkrise kam und erstmals die Wachstumszahlen runtergingen. Also wir haben es von 1953 bis 1970 mit sehr, sehr hohen Wachstumszahlen in der Bundesrepublik zu tun. Das sind die höchsten Wachstumszahlen, die man, glaube ich, in Deutschland jemals hatte. Also wir hatten Wachstumsraten von 5 bis teilweise 12%. Das sind Wachstumsraten, von denen man natürlich heute nur träumen kann. Und die endeten jetzt aber mit der Ölkrise und der Verteuerung des Öls. Und danach sind diese Wachstumsraten nie wieder in diese Höhe gekommen. Und dadurch wurde es dann sehr viel schwieriger, so eine Veränderungen hinzubekommen. Und letztendlich haben SPD und FDP sich dann nur auf eine sehr leichte Veränderung, eine Erhöhung der Erbschaftssteuer und eine leichte Anhebung des Einkommensteuerspitzensatzes geeinigt, was aber jetzt umverteilungspolitisch nicht die ganz großen Auswirkungen hatte.
Und welche Rolle hat da die Vermögenssteuer gespielt?
Die Vermögenssteuer ist schon wichtig, dass die existiert hat. Sie wurde aber jetzt in diesen Verhandlungen gar nicht mehr groß verändert, sondern das war auch eine sehr moderate Erhöhung, die da mit der Vermögenssteuer gemacht wurde. Das Wichtigste war eigentlich, die Erbschaftssteuer wurde deutlich erhöht für die Spitzenerbschaft. Das war die größte der Reformen dann.
1997 wurde die Vermögenssteuer in Deutschland ja ausgesetzt. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, vielleicht ganz grob. Also unter sozialdemokratischer und liberaler Regierung bis 1982 blieb das Steuersystem dann eigentlich weitgehend stabil. Und wir haben es dann international mit der Durchsetzung des Neoliberalismus zu tun. Also 1979, 80 kamen Ronald Reagan und Margaret Thatcher in den USA und Großbritannien an die Macht. Und deren zentrales Versprechen war eigentlich eine deutliche Senkung der Steuerprogression. Und in beiden Ländern, in den USA und Großbritannien, senkten Reagan und Thatcher in den 1980er Jahren den Spitzensteuersatz jeweils um 50 Prozentpunkte, also von 80 beziehungsweise sogar 90% dann auf 30 beziehungsweise 40%. Das veränderte natürlich insgesamt die internationale Dynamik und viele Länder begannen danach mit deutlichen Steuersenkungen. Und die CDU, CSU, FDP-Regierung unter Helmut Kohl war auch mit dem Versprechen von Steuersenkungen angetreten und führte auch zwei Reformen 1986 und 88 durch, die dann Steuersenkungen gerade für Unternehmen und Spitzenverdiener beinhalteten. Die war aber im internationalen Vergleich noch relativ moderat. Also der Spitzensteuersatz wurde in Deutschland dann von 56% auf 53% gesenkt. Deutlicher war es bei der Körperschaftssteuer. Da wurde der Satz deutlicher abgesenkt. Und eigentlich wollte die Regierung dann 1990 weiter die Steuern senken, also man blieb in diesem neoliberalen Steuersenkungsfahrwasser eigentlich. Aber durch die deutsche Einheit stiegen dann die Kosten in Deutschland natürlich erheblich an. Und man konnte die Steuern dann erstmal nicht mehr senken. Und stattdessen wurde der Solidarzuschlag eingeführt oder Solidaritätszuschlag, um halt die Einheit, die Kosten der Einheit finanzieren zu können. Und das hieß von 1990 bis 1995, die ersten 5 Jahre des Wiederaufbaus in der DDR, wurde am Steuersystem nichts verändert, beziehungsweise sogar irgendwie mehr Steuereinnahmen durch den Solidaritätszuschlag generiert. Und erst 1995 setzte dann wieder, als die Kosten der Einheit im Groben geschultert waren, setzte dann wieder einen Diskurs über Steuersenkungen gerade zugunsten der Unternehmen ein. Der BDI, also der Bundesverband der deutschen Industrie, führte 1995 eine große Kampagne Standort Deutschland und beklagte halt die hohen Steuern und argumentierte jetzt damit, dass die Industriebetriebe halt zunehmend überlegen würde, ob sie nicht ihre Standorte stärker nach Osteuropa verlagern würden, weil da die Lohnkosten niedriger wären und auch die Steuern niedriger wären. Und dadurch begann dann so ein Diskurs um Steuersenkung. Und in dem Rahmen, könnte man sagen, kam es dann auch zur Aussetzung der Vermögensteuer, wobei der eigentliche Anlass ein anderer war. Eigentlich war es das Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, die Vermögensteuer ist nicht mehr gerecht, weil der Haus- und Grundbesitz zu gering bewertet wird. Also die Bewertungen in der Vermögensteuer des Haus- und Grundbesitzes beruhten immer noch auf den Grundwerten, die 1935 das letzte Mal erhoben waren. Und das heißt, Haus- und Grundbesitz wurde im Gegensatz zu Kapitalbesitz oder Ähnlichem zu niedrig bewertet. Und das Verfassungsgericht hat die Parteien dann eigentlich beauftragt, eine neue Erstellung der Einheitswerte vorzunehmen. Aber die CDU, CSU, FDP-Regierung hat das dann dazu genutzt, zu sagen, ja, dann ist die Vermögensteuer gerade nicht mehr verfassungsgerecht und wir setzen die lieber aus. Warum setzt man sie aus und schafft sie nicht ab? Solange sie nur ausgesetzt ist, ist es eine bundeseinheitliche Steuer, die nicht von einzelnen Bundesländern erhoben werden kann. Hätte man jetzt die Vermögensteuer auf Bundesebene abgeschafft, dann hätten einzelne Bundesländer beschließen können, eine landeseigene Vermögensteuer einzuführen. Und das wollten CDU, CSU und FDP aber verhindern, dass beispielsweise SPD-Länder dann irgendwie eine eigene Vermögensteuer einführen. Deswegen wurde die Vermögensteuer nur ausgesetzt, aber nicht abgeschafft.
Also ich muss gestehen, mir fällt es unheimlich schwer, mich da in diese Feinheiten reinzudenken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Vermögensteuer wäre abgeschafft worden und einzelne Länder hätten sie wieder eingeführt, dann hätte das doch vermutlich auch zu Standortnachteilen dieser Bundesländer geführt, weil für bestimmte Leute das Leben dort einfach teurer geworden wäre. Oder ist das zu naiv gedacht?
Nein, das ist natürlich nicht naiv gedacht. Wir haben in Deutschland einen sehr geringen Steuerwettbewerb. Wir haben ein sehr einheitliches System und das Einzige sind eigentlich die Grundsteuern, die ja Kommunalsteuern sind. Und da gibt es dann halt ein paar Kommunen, die diese Grundsteuern sehr stark gesenkt hat, wie Monheim an Rhein. Und das ist eigentlich die einzige Form des Steuerwettbewerbs, die wir in Deutschland gerade haben. Ein Steuerwettbewerb so richtig zwischen den Bundesländern gibt es nicht. In den USA beispielsweise gibt es das. Das wurde in Deutschland nicht gemacht, sondern es wurde gesagt, wir wollen einheitliche Lebensbedingungen und wir wollen Unternehmen nicht die Möglichkeit bieten, jetzt zwischen zwei Bundesländern den Standort zu verlagern, um das zu ermöglichen. Wenn die Vermögensteuer ausgesetzt würde und tatsächlich Bundesländer die Möglichkeit gehabt hätten, sie einzuführen, hätte das tatsächlich dazu führen können, dass reiche Menschen sich dann überlegen, ob sie ihren Standort irgendwie von Niedersachsen nach Hamburg oder von Niedersachsen nach Hessen verlagern. Das hätte eine Folge sein können, wenn einzelne Bundesländer das eingeführt hätten. Aber es ist natürlich immer eine Frage, wenn ich jetzt eine Vermögensteuer von 0,5 Prozentpunkten einführe, ob das tatsächlich für Unternehmen und Unternehmensbesitzer so ein einschneidendes Erlebnis ist, dass er dann seinen Hauptstandort irgendwie von Hannover nach Wiesbaden verlegt. Weil das kostet ja auch. Also muss man neue Stätten errichten, muss Leute, die bis jetzt in Hannover gearbeitet haben, nach Wiesbaden bringen. Das ist dann immer eine Frage, wie groß ist der Anreiz? Also ist das wirklich so, dass dann tatsächlich Firmensitze verlagert werden?
Welche Herausforderungen hat denn die Globalisierung für das deutsche Steuersystem mit sich gebracht?
Genau, also das hat natürlich Probleme mit sich gebracht. Also das Erste ist halt, es gab diesen Druck, Steuersenkung zu machen, um irgendwie Investitionen im Land zu halten oder Investitionen anzulocken. Das ist nicht nur eine Folge der Globalisierung gewesen, aber spielte natürlich mit rein. Also der BDI hat ja deutlich irgendwie mit der Konkurrenz in Osteuropa argumentiert, um Steuersenkungen durchzusetzen. Das ist zweifelsohne der Fall. Und der andere Fall, der halt zur Globalisierung dazugehört, ist halt, dass auch zur Globalisierung der Steueroasen gekommen ist. Also das Bankensystem und die Elektronisierung haben hier natürlich unglaubliche Möglichkeiten geschaffen, jetzt Geld zu verschieben. Also man muss nicht immer mit seinem Bargeldkoffer dann irgendwie heimlich über die Schweizer Grenze reisen, sondern kann jetzt sein Geld in die Bahamas oder sonst wohin verschieben. Und das hat natürlich die Steuerhinterziehung deutlich vereinfacht und deutlich ausgeweitet. Also wir haben es seit den 1970er Jahren auch mit einem deutlichen Anstieg sicherlich der Steuerhinterziehung zu tun, wobei das ein illegales Verfahren ist, das immer sehr schwer zu messen ist. Aber in den letzten Jahren gibt es schon bessere Zahlen dazu und da sehen wir schon, dass seit den 1970er Jahren bis in die 2010er Jahre das Phänomen deutlich angestiegen ist.
Welche Kontrollmöglichkeiten gibt es denn?
Das Beste ist natürlich, dass es Auskunftspflichten gegenüber Bankschließfächern oder Bankkonten gibt. Also, dass Deutschland jetzt einfach in der Schweiz anfragen kann, wir haben hier Steuerzahler XY, hat der bei Ihnen ein Bankkonto und wenn ja, was liegt da drauf? Das hat die Schweiz und andere Steueroasenländer haben das ganz lange verhindert. Und erst mit den Drohungen der USA Ende der 2000er Jahre wurde das sozusagen durchgeführt, dass es jetzt für individuelle Vermögen Auskunftspflichten bei den meisten Steueroasen gibt, weil die USA gedroht hatten, dass sonst beispielsweise Schweizer Banken nicht mehr in den USA tätig sein dürften. Also hier waren die Drohungen erfolgreich und inzwischen gibt es für private Einzelbesitzer diese Auskunftsmöglichkeiten. Das andere große Problem ist Unternehmenssteuerhinterziehung und dem ist sehr viel schwieriger beizukommen, weil der Trick der Unternehmen halt ist, ihre Gewinne praktisch an die Orte zu verlagern, wo die Steuersätze am geringsten sind, also beispielsweise nach Irland oder in die Niederlanden. Und das macht man halt, indem man insbesondere Patente und bestimmte andere Dinge nach Irland oder Niederlande verlegt und da die Patente beantragt und dann immer wieder für die anderen Länder erhöhte Patentrechte nimmt. Sodass es so aussieht, als würde beispielsweise Amazon oder Apple den gesamten europäischen Verdienst dann nur in Irland machen. Und durch diesen Tricks haben beispielsweise Apple, Amazon oder Starbucks in Deutschland so gut wie gar keine Steuern bezahlt, sondern die bezahlen sie in Irland, aber zu einem deutlich niedrigeren Satz, als sie das in Deutschland hätten tun müssen. Es gab jetzt unter der Biden-Regierung der Versuch, das global zu lösen, indem auf für alle Konzerne eine Mindeststeuer von 20% je nach Umsatz eingeführt wurde. Also das heißt, wenn Amazon in Deutschland 1 Million Umsatz macht, dann hätten sie 20% davon als Steuern in Deutschland bezahlen müssen, unabhängig davon, was sie an Patentgebühren irgendwie nach Irland rücküberweisen oder sowas. Aber es ist jetzt mit Trump, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Ratifizierungsprozess ist, aber ich glaube, das ist final jetzt noch nicht zustande gekommen. Und das hätte sozusagen Unternehmenssteuerhinterziehung zumindest partiell eingrenzen können.
Ja, es ist doch verrückt. Also die Tricks sind so durchschaubar und trotzdem ist es so schwierig, steuerpolitische Regeln durchzusetzen. Was beschäftigt die EU in Sachen Steuerpolitik?
Naja, diese beiden Fragen der Steuerhinterziehung hat die EU schon sehr beschäftigt und die EU hat neben den USA deutlich dafür gesorgt, dass erstmal dieser Informationsaustausch tatsächlich zustande kommt. Die EU ist groß, es gibt sehr unterschiedliche Interessen in der EU. Die beiden Länder, die seit Jahren am härtesten gegen Steuerhinterziehung kämpfen, sind Frankreich und Italien. Deutschland hatte da immer so eine mittlere Position, aber auch eher gegen die Steuerhinterziehung. Die deutschen Banken sind schon auch an Steuerhinterziehung aus Dritte Weltländern beteiligt, aber die Verluste in Deutschland sind eigentlich deutlich höher durch Steuerhinterziehung als die Gewinne, die deutsche Banken durch Steuerhinterziehung aus Dritte Weltländern machen. Von daher ist Deutschland in der Tendenz, aber es hängt natürlich sehr von der Regierung ab. Also die CDU, CSU und FDP haben sich nie besonders um Bekämpfung von Steuerhinterziehung gekümmert. Bei SPD und Grünen war das ein deutlich größeres Thema.
Naja, wenn man sich jetzt aber EU-weit auf die gleichen Regeln einigen würde, würde ja auch der Nachteil wegfallen, Steuerhinterziehung zu ahnden.
Genau, das würde es dann natürlich machen. Aber wir haben es natürlich in der EU, also auch sowas wie Luxemburg oder die Niederlande sind ja EU-Mitglieder und auch Großbritannien war es halt lange. Großbritannien war auch immer einer der Bremser der Bekämpfung jeder Form von Steuerhinterziehung. Und zurzeit sind es halt die Niederlande, Irland und Luxemburg, die selbst Steueroasen zumindest teilweise sind, die da auf der Bremse stehen. Also da gibt es auch sehr unterschiedliche Interessen innerhalb der EU.
Wo würden Sie denn sagen, verlaufen aktuell die Konfliktlinien, wenn es um Steuerreformen geht? Also es werden ja immer zu jeder Zeit Reformen diskutiert und von jeder Regierung begründet durch ganz unterschiedliche Ideologien. Was sind aktuell so die brennendsten Diskussionen?
Naja, die zentrale Konfliktlinie ist schon immer eine Umverteilung oder Nicht-Umverteilung. Und in der Tendenz ist es halt so, dass SPD, Grüne und Linke Steuerreformen fördern, die reiche und große Unternehmen stärker belasten und die Mehrheit stärker entlasten. Und bei der CDU, CSU und der FDP und wenn man jetzt auch ins Parteiprogramm der AfD gucken würde, ist es halt andersrum. Da werden in der Tendenz Unternehmen und Großverdiener eher entlastet. Es wird dann auch immer gesagt, dass die Mehrheit auch entlastet wird, also dass die Steuerreform alle treffen. Aber es ist halt so in der Mehrzahl der Reformen, die da vorgeschlagen wird, dass Unternehmen und Großverdiener halt sehr viel stärker entlastet werden als die Allgemeinheit.
Und nun trägt ja Ihre wissenschaftliche Arbeit zu dem Thema die Überschrift Das Versprechen der Gleichheit. Das scheint dann nicht mehr so im Vordergrund zu stehen.
Genau, also die CDU, CSU und FDP argumentieren, dass wenn es den deutschen Unternehmen gut geht, es auch der Mehrheit in Deutschland gut geht, dann können halt höhere Löhne gezahlt werden. Und dann gibt es sozusagen diesen Trickle-Down-Effekt, wird es dann immer genannt. Und das hat sich halt mit dem Neoliberalismus stärker durchgesetzt. Also in der frühen Kohl-Regierung, wenn wir jetzt noch irgendwie Kohl und Stoltenberg uns angucken, die glauben nicht so wirklich an diesen Trickle-Down-Effekt. Aber wenn wir uns heute irgendwie Friedrich Merz oder Linnemann angucken, die sind natürlich neoliberal durch und durch und die glauben dann an diesen Trickle-Down-Effekt, dass wenn Unternehmen in Deutschland möglichst günstige Steuerbedingungen haben, dass dann alle davon profitieren und die deutschen Lohnarbeiter dann auch profitieren, wenn Steuern für die Unternehmen gesenkt werden.
Nun ist das ja alles schon mal ausprobiert worden. Also der Neoliberalismus, Sie haben es vorhin ja gesagt, der nahm seinen Ausgang in den 80ern mit Thatcher und Reagan. Und danach sind ja dann einige Jahre ins Land geflossen, in denen man erleben konnte, wie sich diese Politik ausgewirkt hat. Wie kann man die Zeiten, die Folgen dieser Reform damals denn beschreiben?
Naja, also wir können es ja überall sehen. Das haben ja die Forschung von Thomas Piketty und vielen anderen inzwischen gezeigt, dass die soziale Ungleichheit seit den 1970er, 1980er Jahren deutlich zugenommen hat und diese Reformen halt nicht zu mehr Gleichheit oder Trickle-Down-Effekten geführt haben. Das ist definitiv nicht der Fall, sondern wir haben es überall in den westlichen Industrienationen seit den 1970er, 80er Jahren mit dem Anstieg der sozialen Ungleichheit zu tun. Bis dahin, dass wir es jetzt halt mit dem Phänomen Donald Trump zu tun haben, wo eine weiße Arbeiterschicht dann glaubt, irgendwie Donald Trump wählen zu müssen, weil der ihnen verspricht, irgendwie das Land zu reindustrialisieren. Aber in seiner Steuerpolitik betreibt er natürlich genau diese Politik von Reagan und Thatcher weiter und senkt die Steuern für Spitzenverdiener und Unternehmer immer weiter. Und die Vorteile für die Arbeiterschaft bleiben doch bisher sehr, sehr überschaubar. Aber sie wählen ihn trotzdem, weil er die Reindustrialisierung verspricht, dass glaubhaft erscheint, dass er mit seinen Steuerreformen und seinen Zollkrieg irgendwie wieder die Industrie ins Land holt.
Meinen Sie, man müsste Steuern einfach besser erklären und die Leute verstehen dann besser, um was es eigentlich geht?
Ja, die Hoffnung hätte man natürlich schon. Deswegen tue ich es ja auch.
Genau.
Und versuche das. Aber manchmal weiß man es auch nicht, ob das, also es ist ja nicht der alleinige Grund. Die Leute wählen ja nicht nur nach Steuerpolitik, sondern es gibt eine Vielzahl von Themen, die gewählt wird. Und es ist so ein bisschen die Frage, welche Themen gerade eigentlich überwiegen? Was dominiert eigentlich die Wahlentscheidung? Und will ich irgendwie den Woken Grün jetzt einen Denkzettel verpassen mit ihrer Umweltpolitik? Oder geht's um Geschlechteridentitäten? Geht's um Migration? Und welche Rolle spielt darin Steuerpolitik? Also, das ist ja die Frage, welche Rolle spielt die Steuerpolitik für meine Wahlentscheidung? Und da ist die Tendenz halt schon, dass sich beispielsweise jetzt die weiße Arbeiterklasse in den USA eigentlich weiß, dass das ökonomisch nicht sinnvoll ist, Trump zu wählen, aber er halt ganz viele von ihren anderen Problemen anspricht, also die Ablehnung von Migration, die Ablehnung von diverseren Geschlechteridentitäten treffen in der Arbeiterklasse halt auf eine gewisse Zustimmung in den USA. Und wahrscheinlich ist die Wahlentscheidung dann eher von diesen Fragen jetzt als von der Steuerpolitik von Trump beeinflusst.
Haben Sie manchmal noch andere Ideen, außer dicke Bücher zu schreiben, dieses Thema noch stärker irgendwie doch einzupreisen in die gesellschaftliche Debatte? Also ich frage mich immer, wie das Wissen der, also nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Parlament oder in der Regierung überhaupt vorhanden ist, um die wirtschaftliche und soziale Macht des Steuersystems zu beurteilen. Wie gut sind da die Voraussetzungen, um über Reformen nachzudenken?
Ja, also ich glaube, auch in der Politik gibt es halt einen kleinen Kreis von Spezialisten, die sich damit ausführlich beschäftigen und damit auskennen. Ganz viele andere Politiker interessieren sich halt nicht dafür. Und ja, ich kann mich nur bemühen, mein Wissen dann immer wieder in Zeitungen, im Fernsehen, in Podcasts irgendwie weiterzugeben. Ich habe auch schon mehrfach Veranstaltungen mit Politikern gemacht und da versucht, mein Wissen weiterzugeben. Und viel mehr kann man da, glaube ich, dann nicht tun. Man kann einfach nur immer wieder versuchen, das Thema in die Öffentlichkeit zu holen und zu erklären. Aber viel mehr Wege sehe ich da jetzt auch nicht.
Und nochmal ganz kurz, meinen Sie denn, dass man Hebel im Steuersystem so bedienen kann, dass es auch unserer Demokratie wieder besser geht? Also wie kann man das überhaupt noch besser verdeutlichen, dass das Steuersystem oder soziale Ungleichheit ein wichtiger Faktor für unsere Demokratie ist? Also ich habe tatsächlich, wie Sie eben sagten, den Eindruck, dass Leute lieber über Migration oder Klima oder Diversität sprechen, als über soziale Ungleichheit im Zusammenhang mit unserem Steuersystem.
Ja, das sind halt dann auch immer wieder Erscheinungen. Und es ist ja richtig, dass die Leute dann danach wählen, was sie meinen, was für sie am wichtigsten ist. Aber ich würde schon sagen, dass Steuern halt für die Demokratie entscheidend sind. Thomas Piketty hat in seinem Buch geschrieben, dass Steuern sozusagen das wichtigste Mittel überhaupt der Politik sind und wir nur damit eine Gemeinschaft schaffen können, die einen Ausgleich schafft im Kapitalismus. Also das kapitalistische System läuft in der Tendenz halt darauf hinaus, dass diejenigen, die viel haben, die Möglichkeiten haben, noch mehr draus zu machen und das halt zu extremer sozialer Ungleichheit führt. Und irgendwann transformiert sich ökonomische Ungleichheit halt auch in politische Ungleichheit. Also Demokratie basiert ja auf der Vorstellung von politischer Gleichheit. Wir haben alle eine Stimme und haben darüber den gleichen Einfluss auf das, was passiert. Aber wenn sehr reiche Menschen halt unglaubliche Lobbyausgaben machen können und darüber auf die Politik Einfluss nehmen können, dann wird natürlich die Idee der politischen Gleichheit auch zunehmend falsch oder nicht mehr überzeugend für die Menschen. Und das sieht man in den USA mit Musk und Bezos und ähnlichen Leuten, die da jetzt um Trump herumschwirren, ja auch sehr deutlich. Also die Einflüsse der Milliardäre auf die Politik steigt überall, die werden überall mehr gehört als ein normaler Mensch. Und da kann man halt in der Demokratie am ehesten durch Steuern einschränken, indem man halt bestimmte Vermögens-, Erbschafts- und Einkommensteuern durchsetzt, die verhindern, dass der Reichtum so exorbitant wird, wie er gegenwärtig ist, und darüber halt auch die Einflüsse in der Demokratie extrem ungleich verteilt werden.
Aber warum dringt dieser Gedanke, dass Steuern so ein wesentliches Element für unsere Demokratie sind, warum dringt dieser Gedanke nicht wirklich in die Köpfe der Menschen? Also ich habe den Eindruck, dass so eine Abneigung gegen die Vermögenssteuer viel verbreiteter ist, auch in gesellschaftlichen Gruppen, die überhaupt nicht über große Vermögen verfügen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch.
Ja, also es wird von konservativer Seite oder rechter Seite dann sehr viel damit argumentiert, dass irgendwie Erbschafts- und Vermögenssteuern praktisch ein Mittel des Sozialismus sind. Also dass die DDR oder die UdSSR durch diese Steuern enteignet hätten. Das stimmt aber nicht so wirklich. Also das zentrale Mittel des Sozialismus waren schon einfach Enteignungen. Man hat die großen Industriebetriebe enteignet und verstaatlicht. Und von daher würde ich immer sagen, Steuern sind das Mittel der sozialen Demokratie. Das Eigentum wird belassen im Individualbesitz. Aber wir setzen ihm halt Grenzen, indem wir es halt anteilig besteuern. Und von daher würde ich immer sagen, eine soziale Demokratie braucht Steuern, die diesen Reichtum beschränken, um ökonomische Ungleichheit nicht in große politische Ungleichheit umwandeln zu lassen und damit die Demokratie zu untergraben. Ich habe schon das Gefühl, wenn ich mit Menschen rede, wird das auch verstanden, aber es ist halt immer so eine Frage, wie zentral das dann für die eigene Wahlentscheidung gemacht wird oder halt andere Themen doch als relevanter angesehen werden.
Nun sind ja Steuern nicht Ihre einzige Beschäftigung. Sie haben noch eine ganze Reihe von anderen wissenschaftlichen Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Was beschäftigt Sie denn aktuell wissenschaftlich?
Also ich habe halt meine Dissertation zum Konzentrationslagersystem geschrieben, also insbesondere zu den Verbrechen der Nationalsozialisten, und beschäftige mich seit jeher, seit nunmehr gut 30 Jahren, stehen die Verbrechen des Nationalsozialismus sehr in meinem Fokus. Und aktuell mache ich in Schleswig-Holstein mit der Forschungsstelle für regionale Zeitgeschichte und Public History machen wir gerade ein Projekt zur Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein, aber dann auch dazu, wie Sinti und Roma danach entschädigt wurden in Schleswig-Holstein.
Wann wird das Projekt abgeschlossen sein?
Das wird wahrscheinlich diesen November abgeschlossen sein.
Ah ja, so bald. Und dann vermutlich auch im Kieler Landtag vorgestellt werden.
Genau, das wird vom Landtag finanziert und wir werden dann dem Landtag Ende November unsere Studie einreichen. Und die wird dann sicherlich auch sozusagen vom Landtag publiziert. Und gerade debattieren wir auch darüber, ob wir die Ergebnisse der Studie vielleicht in sowas wie einem Theaterstück öffentlich machen, um die auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und nicht nur wieder ein Buch auf den Tisch zu legen.
Oh toll, ein ganz anderer Kanal, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Vielleicht ja sogar auf der Bühne der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin.
Ja, von mir aus sehr gerne.
Ja, toll. Dann, lieber Marc Buggeln, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen noch alles Gute.
Ja, danke gleichfalls.
Danke.